Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Und das beginnt auch heute wieder kulinarisch. Fabian, ich war jetzt gestern erst beim Griechen meines Vertrauens. Also es ist jetzt nicht so, dass ich der große Gyros-Esser wäre, deswegen ist es jetzt ein bisschen übertrieben gewesen. Jedenfalls hatte er dort eine, ich nenne es mal Delikatesse, die ich dir heute präsentieren wollte, in der Hoffnung, dass es mich komplett flasht und ich dich aber gleichzeitig maximal anwidern kann. Hast du eine Idee, was das sein könnte?
Ich habe keine Ahnung. Du weißt ja, dass mich essenstechnisch so schnell nichts anwidert.
Es gibt nur ganz wenige Dinge, die dich so richtig zum Kotzen bringen.
Also wahrscheinlich Uso, Lakritz, irgendwas. Also ich meine, ich bin der Typ, der sich in vernünftigen türkischen Restaurants immer die Kuttelsuppe bestellt. Also mich bringt so schnell nichts auf die angewiderte Seite. Aber ja, es muss dann irgendwas in die anisige Richtung sein.
Ja, es war auf jeden Fall wirklich extrem heiß, deine Vermutung. Und zwar hatten die da ein Getränk, das ich vorher noch nicht kannte, Cola Lakritz Mix.
Bah.
Und du weißt, ich stehe auf Remixe. Also da merkt man vielleicht auch so ein bisschen meine Hip-Hop-Affinität. Da geht es ja auch um Samples, ums Mixen. Ich mochte bei Kunst auch immer die Collagen, das Zusammenstellen zweier Komponenten, die vermeintlich nicht zusammenpassen, du verstehst. Und da dachte ich, okay, aus wissenschaftlichen Zwecken muss ich das ausprobieren und dich maximal jetzt schockieren, so quasi als Retourkutsche für die fiesen Fälle, die du hier mir immer wieder präsentierst. Und also der erste Schluck war so, ich habe dazu natürlich Gyros verspeist, extrem lecker, muss ich dazu sagen. Der erste Schluck war so, interessant, so habe ich mir das gar nicht vorgestellt. Und gleichzeitig fiel mir dadurch erst wieder ein, wie Lakritz so richtig schmeckt. Ich habe gar nicht vorher im Vorfeld drüber nachgedacht. Das zweite und vor allem deutlich längere Erlebnis war dann ungefähr so, ich würde sagen, ja, so zwei Drittel des Getränks lang, hat es ein Trauma wieder hervorgerufen, denn ich habe mal einen großen, wie soll man sagen, Schlag gemacht mit Uso und das war ein Fehler, ein Riesenfehler, wir haben zu der Zeit auch noch zusammen gewohnt. Jedenfalls hat das direkt wieder hervorgerufen, also ich dachte mir, okay, irgendwie fühlt sich das jetzt an, wie Alkohol zu trinken, nur dass da kein Alkohol drin ist. Also es war so ein bisschen seltsam, ich musste es aber trotzdem durchziehen. Und gegen Ende, so im letzten Drittel, fing es dann an zu schmecken.
Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das überhaupt schmeckt. Also nochmal der Grieche meines Vertrauens in unserer Heimatstadt, da habe ich mal ein Getränk getrunken, das hat geschmeckt wie Apfeltabak in einer Shisha, nur halt als Erfrischungsgetränk. Das war übertrieben geil. Habe ich danach nie wieder irgendwo gesehen, würde ich super gern nochmal trinken.
Ja, wahrscheinlich, weil es verboten wurde.
Wahrscheinlich, weil es wirklich Shisha-Tabak war, der drin war.
Ja, genau. Mit Wasser aufgegossen.
Zum Thema, ja, schlimme Erinnerungen, Traumata, die wieder hochkommen, wenn man an irgendwas riecht. Das habe ich immer, wenn ich Sambuca rieche. Da habe ich mich einmal zu Abi-Zeiten mal ganz schlimm mit bearbeitet und kann das seitdem überhaupt nicht mehr riechen.
Ja, same here.
Also als ich noch an der Theke gearbeitet habe, früher, wenn ich dann Leuten irgendwie Sambuca machen musste oder irgendwie so Mischungen, die Sambuca enthielten, das war immer eine harte Prüfung für mich, weil...
Also nur mit einer Wäscheklammer auf der Nase so.
Ja, ungefähr. Es ging auch so, aber es hat dann echt immer so diesen Ekel wieder hochgespült in mir.
Ich kann es verstehen. Ich finde das eigentlich sehr beeindruckend, dass solche Erinnerungen dann doch auf einmal wieder erwachen können nach so langer Zeit, weißt du? Also bei mir ist es jetzt locker, 18 Jahre her oder so. Also echt lang.
Ja, man sagt ja nicht umsonst, dass irgendwie der Geruchssinn, diese olfaktorische Wahrnehmung, der Sinn ist, der am stärksten mit unserem Erinnerungszentrum verknüpft ist.
Also und das, mit unserem Geschmackssinn. Ne? Genau. Das ist ja auch so, dass wir irgendwie 80% gar nicht schmecken könnten ohne diese olfaktorischen Eindrücke.
Ja, genau. Aber das ist eben das Ding, dass uns das immer wieder dann auch so willkürlich Erinnerungen in den Kopf spült, wenn wir eben bestimmte Gerüche wahrnehmen. Ne? So dass, keine Ahnung, irgendwie das Parfüm, das man als Jugendlicher benutzt hat, die Mottenkugeln bei der Oma im Schrank immer, das und das Gewürz oder so, und was dann irgendwie so ganz unwillkürlich so eine Kaskade von Erinnerungen irgendwie freisetzt.
Total. Ich finde es auch beeindruckend. Manchmal hat man so solche Throwbacks, mit Gerüchen, kann die aber nicht zuordnen.
Voll, ja.
Ah, ja, weißt du, ich hatte das jetzt gerade in diesem Jahr, da bin ich an so einer Hecke vorbeigegangen und auf einmal rieche ich da irgendwas und ich konnte das, also dieser Geruch, das war so original Kindheit, weißt du? Mhm. Das war irgendeine Pflanze, die ich nicht zuordnen konnte und bis jetzt weiß ich nicht genau, was das war. Und das war so, ja, wie soll man sagen, wie so die alten Omis in der Nachbarschaft, als man Kind war, die hatten immer den Geruch in ihren Gärten, weißt du?
Ja.
Das war so, oh, ich weiß nicht, was es war. Jedenfalls total verrückt. Also direkter Kindheitsbezug hergestellt und dennoch keine Erinnerung an ein konkretes Erlebnis, sondern vielmehr an so eine Zeit. Und das war halt echt, echt einfach atemberaubend.
Ja, das liebe ich total, wenn so bestimmte Kleinigkeiten nicht eine konkrete Erinnerung an einen konkreten Moment hervorrufen, sondern so das Lebensgefühl von so einer ganzen Epoche in dir hochholen. Irgendwie so eine Zeit, in der du gerne gelebt hast, weiß ich nicht, unsere Studienzeit oder so, ne? Ja. Ich hatte neulich auch irgendwie so ein Feeling in mir. Ich habe irgendein altes Lied gehört und das hat mich dann so zurückgeworfen so ins Jahr 2006 und hat mich so das Lebensgefühl von 2006 leben lassen, so mit allem, was dieses Jahr bedeutet hat für mich, und ich war so mental wieder dort, ne, so vor 18 Jahren, und ja, traumhaft.
Paul, 18 Jahre, ist schon verrückt.
Erinnerung ist auf jeden Fall auch ein ganz gutes Stichwort für unseren heutigen Fall. Ich habe ja zu Folge 100 Jack the Ripper verlauten lassen, oder auch schon vor Folge 100 in diversen Folgen, dass das so der Fall war, für den mein persönliches oder mit dem mein persönliches True Crime Game so angefangen hat. Also der erste Fall, der mich so richtig in seinen Bann gezogen hat.
Ja.
Das stimmt aber nicht so 100%. Also es ist der erste Fall, an dem ich mich so richtig festgebissen habe und der unauslöschlich in meinem Kopf war. Aber vor Jack the Ripper gab es einen anderen Fall, der vielleicht auch keiner ist, man weiß es nicht, der mich als Kind komplett gefesselt hat. Und zwar gehen wir jetzt zurück ins Jahr 1987. Der kleine Fabian ist 5 Jahre alt und sitzt jeden Abend mit seinen Eltern vor den Nachrichten. Ich habe jeden Abend Nachrichten geguckt, ich fand das super interessant. Meine Eltern fanden es irgendwie auch ganz gut, dass ich so Tagesgeschehen mitbekomme. Ich hatte schon so eine leichte Krimi-Affinität durch die 3 Fragezeichen, durch TKKG und so. Und auf einmal sehe ich da das Bild eines Mannes in den Nachrichten, der offenkundig in einer Badewanne ertrunken ist. Und das war ein Riesending damals, denn das war nicht irgendein Mann, das war ein bekannter Politiker, der Ministerpräsident Schleswig-Holsteins, Uwe Barschel, ein Mann, der sich selber schon als zukünftigen Kanzler gesehen hat, ein Mann, der eine steile, aber auch sehr kontroverse politische Karriere gemacht hat und der einen Tod gestorben ist in einem Genfer Hotel namens Beau Rivage, der sehr viel Anlass zur Spekulation gab. Und diese Spekulationen waren damals auch teilweise öffentlich. Ich erinnere mich an die Nachrichten dazu. War es Mord? War es Selbstmord? War es Sterbehilfe? War es ein besonders tragischer Unfall? Was ist da passiert? Und ich erinnere mich auch, dass meine Eltern total überzeugt davon waren, dass es Mord war. Wir werden einfach mal sehen, wo du heute am Ende dieser Aufnahme stehst, ob du wie meine Eltern an diese Mordtheorie glaubst oder ob du denkst, dass er ja, Suizid begangen hat oder etwas anderes passiert ist.
Ja, das Bild kenne ich natürlich. Das ist, glaube ich, vielen geläufig. Ich habe auch mal irgendwann eine Doku über den Fall gesehen. Das ist aber schon lange her, sodass ich jetzt auch nicht wirklich was beisteuern könnte beziehungsweise mich an nichts mehr erinnern kann so richtig. Wenn du sagst, dass er amtierender Kanzlerkandidat war oder das vielleicht so schon ein bisschen gesehen hat, dann würde ich jetzt mal vermuten, dass er von der SPD war. Kann das sein?
Nein, er war in der CDU.
Ah, da, doch, also hat er versucht, Helmut Kohl zu verdrängen oder was? Der war ja zu der Zeit Kanzler.
Das war tatsächlich in einer Doku, die ich gesehen habe, eine Erinnerung Helmut Kohls, dass Barschel also als Ministerpräsident Schleswig-Holsteins in Helmut Kohls Büro kam und Helmut Kohl quasi so halb witzig, halb ernst gesagt hat, dass er, also Helmut Kohl, gerade den zukünftigen Kanzler vor sich sieht.
Mhm.
Also das war offensichtlich jemand, der immer sehr ambitioniert war. Das fing scheinbar in seiner Schulzeit schon an. Uwe Barschel wurde 1944 geboren und war so, ja, damit, also Nachkriegskind, also zwar in den letzten Kriegs, Wirren geboren, aber nach Kriegszeit aufgewachsen.
Mhm.
Wuchs bei seinen Großeltern auf, denn sein Vater starb vermutlich in den letzten Kriegstagen, vermutlich in einer dieser sinnlosen Häuserkampfschlachten um Berlin. Das weiß man nicht so hundertprozentig. Er ist einer dieser vielen, ja, namenlosen Toten, die da in den letzten Kriegstagen noch verheizt wurden, auf Hitlers Geheiß hin. Totale Sinnlosigkeit.
Maximal, ja. Total unnötig. Und schlimm.
Ja, total. Und so wächst Uwe Barschel bei seinen Großeltern auf primär, die ihm ein sehr konservatives Weltbild mit an den Tag geben. Also die CDU war ja damals generell deutlich konservativer als heute. Wenn ich teilweise mich erinnere an alte Wahlversprechen oder Wahlinhalte der CDU, dann kann man durchaus sagen, vielleicht für die jüngeren Hörerinnen und Hörer draußen, dass viele, viele Positionen, die die AfD heute einnimmt, in den 80er, 90er Jahren durchaus gängige CDU-Perspektiven waren. Also die haben sich halt sehr, sehr stark Richtung Mitte entwickelt, was dann eben dazu geführt hat, dass sowas wie die AfD erstarkt ist, weil es natürlich Menschen gibt, die sich wünschen, dass dieses konservative Vakuum gefüllt wird, das die CDU hinterlassen hat. Aber zu dieser Zeit war die CDU eben noch durchaus deutlich konservativer. Und Uwe Barschel galt aber in dieser sehr konservativen CDU durchaus als Rechtsaußen. Also der war nochmal jemand, der wahrscheinlich geprägt durch die Erziehung seiner Großeltern einfach nochmal sehr, sehr viel kontroversere und konservativere Ansichten hatte.
Mhm. Ja, ist ja ganz schön interessant, ne? Dafür, dass er halt selbst so ein hartes Schicksal erfahren hat mit seinem Vater. Ich meine, klar, also Rechtsaußen immer noch bei einer demokratischen Partei heißt jetzt nicht rechtsextrem, ne? Aber nichtsdestotrotz könnte man ja vermuten, dass er nach so einem persönlichen Schicksal dann vielleicht eher zur Mitte oder wenn nicht sogar nach links tendieren würde.
Ja, er hat aber mit rechts, auch mit ganz rechts, hat er zumindest relativ stark sympathisiert. Während seiner Zeit am städtischen Gymnasium in Geeshacht, da möchte er unbedingt Schülersprecher werden, da zeigen sich seine politischen Ambitionen das erste Mal. Und er gewinnt die Wahl, indem er das Gerücht über seinen Widersacher verbreiten lässt, dass dieser schwul ist. Das kostet diesem anderen jungen Mann dann die Wahl zum Schülersprecher und so wird Uwe Barschel eben gewählt. Und wir sehen, das ist jemand, der nicht davor zurückschreckt, so Schmutzkampagnen zu starten und gegen seine Gegner eben teilweise auch Lügen auszupacken oder halt schmutzige Taktiken zu fahren. Und das ist etwas, was ihn in diesen Tagen vor seinem Tod so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, wozu wir nachher noch kommen werden.
Hierzu muss man natürlich auch noch sagen, dass das eine andere Zeit war. Also, ne, also so eine sexuelle Orientierung wird ja heutzutage hoffentlich keine Rolle mehr spielen bei den meisten Menschen. Zu der Zeit aber eben auf jeden Fall noch.
In den 60ern und durchaus noch.
Ja, genau. Also das muss man sich hier nochmal irgendwie klar machen, wenn man das so hört. Interessant aber, dass jemand zu solchen Tricks auf jeden Fall auch greifen kann.
Ja, zumal
in so jungen Jahren.
Zumal jetzt aus unserer Sicht wahrscheinlich auch der Posten eines Schülersprechers jetzt nicht unbedingt so erstrebenswert wäre, dass man dafür wirklich quasi über Leichen gehen müsste.
Nee, auf jeden Fall nicht. Aber man hört ja hier schon raus, dass er absolut machthungrig gewesen ist.
Ja. In dieser Position als Schülersprecher sorgt er auch gleich für eine Kontroverse, die bundesweite Schlagzeilen machen wird. Er lädt den Hitler-Vertrauten und letzten Reichspräsidenten Karl Dönitz ein zu einer Rede an seinem Gymnasium. Karl Dönitz war quasi der Nachfolger von Hitler, der sollte dann in seiner Position als Reichspräsident einen Frieden aushandeln mit den Alliierten. Da gab es halt nichts mehr zum Handeln, weil Deutschland hatte kein Blatt mehr in der Hand und aber Dönitz war halt bis zu letzter Sekunde, der war Admiral, der war bis zu letzter Sekunde Hitler sehr, sehr treu ergeben und war dann eben quasi dessen Nachlassverwalter, so kann man das mal sagen.
War er es nicht auch, der die Niederlage unterzeichnet hat?
Genau, ja.
Mhm.
Den lädt der junge Schülersprecher Barschel nun eben an sein Gymnasium ein. Man muss dazu sagen, Dönitz ist in den Nürnberger Prozessen auch als Kriegsverbrecher verurteilt worden. Also das ist schon brisant gewesen, den einzuladen und der kann jetzt also 2 Stunden durchaus sehr, sehr rechtes Gedankengut da an die Schülerschaft herantragen in seiner Rückbetrachtung der Jahre 1933 bis 1945.
Ja, krass. Aber wenn du jetzt sagst, als Kriegsverbrecher, verurteilt, dann bedeutet das natürlich dementsprechend auch, dass er jetzt nicht zu Tode verurteilt wurde,
Haftstrafe,
sondern zu einer Haftstrafe, okay.
Genau. Ja, und eben diese Kontroverse, dass da ein verurteilter Kriegsverbrecher an diesem Gymnasium seine sehr, sehr rechte Ideologie an Schüler herantragen durfte, die macht dann bundesweit Schlagzeilen und führt dazu, dass der Direktor des Gymnasiums sich das Leben nimmt, weil er diese Schmach nicht ertragen kann.
Okay.
Da hat also der junge Uwe Barschel in seiner Eigenschaft als Schülersprecher durchaus einen handfesten Skandal mit handfesten Folgen produziert.
Das ist tatsächlich ein waschechter Skandal. Ja, total krass, ne? Also, dass sowas passieren kann, kaum zu glauben. Und diese Generation war ja noch viel näher an diesem ganzen Geschehen dran. Das war ja die direkte Generation danach.
Ja, aber umso bemühter dann eben teilweise auch, sich davon zu distanzieren, ne? Also,
ja, das will ich damit sagen.
Genau, es gab dann einmal die irgendwie so diese es war gar nicht alles so schlimm, Gebetsmühle Fraktion, gespielt haben, ne? Und es gab eben die schon zu Zeiten des Dritten Reichs damit nicht einverstanden waren und die jetzt eben alles dafür getan haben, ganz, ganz weit davon wegzukommen.
Ja, ja.
Wie auch immer, Barschel legt natürlich das Abitur ab. Er ist auch da sehr zielstrebig und sehr ambitioniert und er studiert Rechtswissenschaften, Volkswirtschaftslehre und Politikwissenschaften in Kiel.
Mhm.
Und ist dann später Volljurist, tritt dann einer Anwaltskanzlei bei, auch schon als Partner. Und diese Kanzlei, die wird später auch eine Rolle spielen. Ich sag dir jetzt schon mal voraus, also für den möglichen Fall, über den wir sprechen, spielt zum einen diese Skrupellosigkeit politischen Gegnern gegenüber eine Rolle für ein mögliches Motiv.
Mhm.
Zum anderen aber auch dieser Einstieg in diese Kieler Anwaltskanzlei, denn die ist auf, naja, wie soll man sagen, schmutzige Geschäfte spezialisiert.
Mhm.
Die Welt ist damals in den 80er Jahren ja noch eine andere gewesen als heute. Die war geteilt durch den Eisernen Vorhang und diverse Länder haben einfach nicht miteinander gesprochen und schon gar nicht miteinander Handel getrieben.
Ja.
Und schon gar nicht miteinander Waffenhandel getrieben. Und diese Kieler Anwaltskanzlei war mutmaßlich im ganz, ganz großen Stil darin verwickelt, Waffen von Ost nach West zu verschieben.
Hm.
Also die haben quasi Hintertürchen gefunden, haben Briefkastenfirmen gegründet, sodass das dann alles irgendwie doch abwickelbar war, aber haben im Endeffekt dafür gesorgt, dass der Osten Zugang zu moderner deutscher Waffentechnik beispielsweise hatte und dass andere Dinge hin und her geschoben werden konnten.
Das heißt, die haben irgendwelche gesetzlichen Schlupflöcher entdeckt und dann auf diesem Wege sozusagen so ein Nebengeschäft forciert.
Genau.
Kann man das so sagen?
Und das Ganze klappt natürlich umso besser, als Barschel dann auch noch politisch erfolgreich wird und eben Ministerpräsident Schleswig-Holsteins ist. Er tut dann noch etwas. Er besetzt dann eine Vorstandsposition in einer Kieler Reederei.
Hm.
Und damit geht es dann so richtig los. Er hat starke Kontakte in die DDR.
Ja.
Und er hat aber auch Kontakte zu Waffenlieferanten in Arabien, in Afrika, beispielsweise in Südafrika. Und er fädelt einen Deal ein. Die DDR möchte ein Kreuzfahrtschiff von Südafrika kaufen, um das zu renovieren und um Leuten, die viel für die Partei leisten, dann einfach mal auch eine schöne Kreuzfahrt in der Ostsee schenken zu können.
Mhm.
Aber der antifaschistische Staat DDR darf eben nicht vom Apartheidsstaat Südafrika kaufen. Das ist ein erklärter Feind. Also kauft Barschel mit seiner Kieler Reederei dieses Kreuzfahrtschiff, baut es um, schiebt es in die DDR und dafür bekommt Südafrika mutmaßlich U-Boot-Teile aus der DDR, die sie halt niemals hätten haben dürfen.
Krass.
Und so ist er in seiner Position als Ministerpräsident auch sehr, sehr häufig in der DDR zu Gast und häufig auch an Orten, die dann später nach dem Fall der Mauer 1a mit Waffenhandel eben in Verbindung gebracht werden. Also er wird 15 oder 16 Mal von seinem Fahrer zu einem bestimmten Gebäude an einem Grenzübergang gefahren.
Ja.
Und da finden Bürgerrechtler nach dem Fall der Mauer westdeutsche Waffen, die quasi in Ostbeständen liegen. Heckler und Koch Pistolen mit Laserzielvisier, die damals quasi so der neueste Scheiß waren, den die Ostdeutschen gar nicht hätten haben dürfen.
Aha.
Und es ist so ein bisschen, ja, es wird immer wieder so in Frage gestellt, hat Barschel da gemunkelt, aber es ist eigentlich ein offenes Geheimnis, dass er da beteiligt war, denn er war sehr, sehr gut vernetzt in der Welt der Waffenhändler. Er hat beispielsweise auch nachweisbar Geschäfte gemacht mit dem Sohn von Khomeini, also Ayatollah Khomeini, dem spirituellen Führer des Iran zur damaligen Zeit, der eben im Westen auch total geächtet war.
Krass, Wahnsinn. Ja, also ich finde es, also das zeugt ja schon wirklich von einer riesengroßen Menge krimineller Energie.
Ja.
Muss man so sagen. Also er hat ja offensichtlich hier verschiedene Dinge vereint, die ihn dazu bemächtigt haben, derartige Deals durchzuführen. Also weißt du, er hatte die Kontakte, er war in der Politik, er hatte Transportwege durch seine Beteiligung an der Reederei, er war Jurist, das heißt, er kannte Schlupflöcher und hatte eine juristische Ausbildung, die es ihm ermöglicht, ja eben auch gegen eine gewisse, ja auch juristische Widerstandsfähigkeit anzugehen, indem er eben sich mit den Gesetzesbüchern vertraut machen und darin seine Wege findet. Ne? Das ist ja letztendlich das, was Anwälte tun.
Genau.
Und also von daher schon, das ist eine teuflische Kombination, wenn man dann auch noch so eine Bereitschaft hat, so machthungrig zu sein und Macht auch dementsprechend ergreifen zu wollen.
Ja, genau. Und der Notar und Anwalt, dessen Kanzlei das war, in die Barschel da eingetreten ist, Hans-Michael Moll, der war eben bekannt für seine sehr, sehr guten Kontakte in Waffenhändler- und Geheimdienstkreise. Also der hat dann quasi diesem ambitionierten jungen Mann, der dann in seine Kanzlei gekommen ist, quasi die Türen geöffnet, die Kontakte bereitgestellt.
Verrückt, ne? Verrückt, verrückt, verrückt.
Barschel heiratet seine Frau Freya Barschel, eine geborene von Bismarck. Also da greift er quasi auch so auf den deutschen Konservativadel zurück.
Mhm.
Und führt mit der so ein bisschen so eine Vorzeige-Idylle-Ehe, wie sich das so für einen Politiker von Format gehört.
Mhm.
Allerdings wird er im Osten bei seinen zahllosen Besuchen in der DDR auch immer wieder mit Frauen gesehen. Also er hat da relativ unverhohlen Affären. Er lebt da im Osten so ein bisschen so ein Doppelleben, bewegt sich da relativ frei und fädelt von einem Hotel an der Ostsee aus da auch gerne Geschäfte ein. Also das ist so ein Hotel, was dafür bekannt ist, dass da oft irgendwie Waffenhändler absteigen, so ein bisschen zwielichtige Gestalten. Da ist Barschel Dauergast und da ist er eben auch umgeben von jungen Frauen. Und die Stasi, die ihn überwacht, die wundern sich so ein bisschen, wie unverhohlen der quasi da sein Ding macht, wenn er im Osten ist, während er hier einen auf konservativen Politiker macht.
Das ist crazy. Kurzer Exkurs zu Otto von Bismarck. Jemand, der auf dessen Politik, sage ich mal, ja auch unser Sozialsystem zurückzuführen ist. Kennst du diese Geschichte mit dem Bild von ihm im Sterbebett?
Nein.
Das ist auch recht interessant. Er ist halt er wurde ja irgendwann als Kaiser abgelöst und hat dann, ich glaube, so am Ländle irgendwie gelebt und wurde dann dementsprechend irgendwann auch recht krank und ist dann, sagen wir mal, wenig ruhmreich gestorben, sondern einfach ganz normal an Altersschwäche und sehr elend auch zugrunde gegangen letztendlich, kann man glaube ich sagen. Und es ist also so, dass es, glaube ich, einen Gärtner gab, der sich hat bestechen lassen von zwei Journalisten, die quasi die Pioniere der Boulevardpresse waren und die versucht haben oder es werden wollten und versucht haben, durch dieses Bild von Bismarck Reichtum zu erlangen. Also haben sie diesen Gärtner bestochen, haben dann einen Weg hineingefunden und das Foto geschossen. Währenddessen ist aber die Familie von Bismarck hat halt eben sich dagegen gewehrt. Sie wollten es auf keinen Fall, dass das Bild veröffentlicht wird, da es eben den ehemaligen Kaiser in einer Position zeigt, die eben nicht ruhmreich ist, sondern einfach ganz menschlich, ganz am Ende seines Daseins.
Aber er war Reichskanzler, nicht Kaiser.
Reichskanzler, pardon. Jedenfalls haben die selbst ein Foto schießen lassen und es irgendwie verhindert, dass diese beiden Kollegen das veröffentlichen konnten. Das hat dazu geführt, dass die festgenommen wurden und einer von den beiden, meine ich, hat sich sogar im Gefängnis oder irgendwann danach das Leben genommen. Sie wurden also nicht reich. Sie wurden zwar berühmt, aber nicht reich. Das als kurzer Exkurs.
Ja, krass. Eine mir absolut unbekannte Geschichte, aber lustig, dass es da eine Parallele auch zum Fall gibt, denn auch dieses Bild von Uwe Barschel in der Badewanne, das wurde quasi unter sehr, fragwürdigen Umständen gemacht. Dazu kommen wir später vielleicht.
Ja, eine sehr intime Parallele tatsächlich, also besonders wenn du überlegst, dass er sich in diese Familie eingeheiratet hat, also schon interessant.
Ja, ich will jetzt gar nicht so sehr auf diese ganze politische Geschichte eingehen, ich möchte da jetzt auch, also man könnte da tatsächlich eine Triple-Folge draus machen und alleine in diese ganzen Machtgeschichten und den Aufstieg von Uwe Barschel würde eine Folge füllen und auch diese ganzen Waffengeschichten. Ich möchte es möglichst kurz halten. Also wir halten fest, er ist da offensichtlich in diverse Waffenhandel verwickelt. Beispielsweise zwischen der DDR und Südafrika, beispielsweise aber auch in den Iran und verschiedene andere Länder, mit denen man damals nicht unbedingt Geschäfte gemacht hätte.
Hm.
Und offensichtlich auch der Gestalt, dass er dafür gesorgt hat, mutmaßlich, dass Waffen aus bundesdeutschen Produktionen an die DDR gelangen, was jetzt auch nicht unbedingt gewollt gewesen wäre.
Hm.
1987 fliegt ihm sein Ehrgeiz und auch seine schmutzigen Taktik so ein bisschen um die Ohren. Der Axel Springer Verlag hat Uwe Barschel bzw. der Schleswig-Holsteiner Regierung einen Pressereferenten ausgeliehen, in Anführungsstrichen, Rainer Pfeiffer. Und dieser Mann, der soll so ein bisschen dafür sorgen, Uwe Barschels Pressearbeit noch besser zu machen und den Kampf gegen den politischen Gegner Björn Engholm von der SPD, der sehr, sehr beliebt ist, einfach zu verschärfen. Also Engholm ist in den Umfragen, steht er relativ gut da. Barschel macht den auf jeden Fall als potenten Gegner aus. Und so wie er damals diese Schülersprecherwahl so entschieden hat, dass er die Homosexualität seines oder vermeintliche Homosexualität seines Kontrahenten eben an die große Glocke gehangen hat, möchte er auch jetzt irgendwie eine Taktik entwickeln, um Björn Engholm loszuwerden.
Hm.
Er lässt ihn unter anderem auf Einraten von Rainer Pfeiffer von verschiedenen Detektiven bespitzeln, um zu gucken, ob man da nicht irgendwelchen Schmutz oder irgendwelche Leichen im Keller findet, die man quasi verwenden kann im politischen Kampf. Man erstattet beim Finanzamt anonym Anzeige wegen Steuerhinterziehung gegen Björn Engholm. Also man startet so viele Strohfeuer, um den im Wahlkampf zu beschäftigen, zu entnerven und so Psychoterror zu starten.
Mhm.
Und man ruft als Arzt, man gibt sich als Arzt aus und ruft beim Hausarzt von Engholm an und äußert den Verdacht, der habe sich mit AIDS infiziert. Das war ja damals so ein großes Schreckgespenst.
Mhm.
Und so startet halt auch noch mehr verschiedene Kampagnen, so Rufmord und Schmierkampagnen.
Mhm. Krass.
Allerdings fällt das Barschel auf die Füße, denn dieser Herr Rainer Pfeiffer, der wie gesagt da vom Axel Springer Verlag ausgeliehen wurde als Pressereferent, der erzählt das dann irgendwann alles und geht damit an die Öffentlichkeit und jetzt steht Barschel natürlich relativ beschissen da.
Mhm.
Denn das sind dann Taktiken, die vielleicht hinten im Hinterstübchen geduldet werden, aber in der Öffentlichkeit damals einfach gar nicht so gut ankommen.
Klar.
Und er ist jetzt in diesem September 1987, da bricht sein Kartenhaus zusammen. Am 13. September wird das eben bekannt, dass er diese Rufmordkampagne gestartet hat und sein Kartenhaus bricht zusammen. Er ist auf einmal nicht mehr sonderlich beliebt und entscheidet sich mit seiner Frau Freya am 6. Oktober 87 nach Gran Canaria zu flüchten, um so ein bisschen dem deutschen Pressetrubel zu entgehen.
Mhm.
Er weiß, dass er Mitte Oktober am 11. oder am 13. sich einem Untersuchungsausschuss in Schleswig-Holstein stellen muss, wo dann darüber gesprochen werden soll, was er sich da gedacht hat und was da überhaupt passiert ist. Aber er möchte erstmal in einer Ferienanlage auf Gran Canaria so ein bisschen runterkommen. Die gehört einem befreundeten Immobilienunternehmer und er äußert seiner Frau gegenüber immer wieder, dass er reingelegt wurde von diesem Rainer Pfeiffer, dass das ein Trick war, dass Rainer Pfeiffer wahrscheinlich immer schon für die SPD, für Engholm gearbeitet hat und man so quasi wie so ein Doppelagent ihn einfach nur verarschen wollte.
Mhm.
Er spricht von seiner Frau gegenüber und auch Bekannten gegenüber von einem geheimen Informanten namens Roloff. Roloff soll sich an ihn gewandt haben, um ihm Beweise zu liefern, dass er quasi das Opfer einer Schmierenkampagne geworden ist.
Ja.
Am 8. Oktober betritt Barschel ein Reisebüro in Gran Canaria und fragt nach einem Flug nach Zürich. Die Dame kann ihm keinen Flug nach Zürich vermitteln, die sind alle ausgebucht. Und er sagt, es könnte auch ein Flug nach Genf oder Madrid sein, er müsste nur an diesem Tag dann noch nach Europa, also nach Mitteleuropa fliegen, Genf oder Madrid, das wäre egal, er müsste einen Informanten treffen und der wäre mobil, also es wäre egal, wohin es geht und so geht es dann relativ spontan eben nach Genf, wo er sich dann in diesem Hotel Borivage einmietet.
Ja.
Also offensichtlich so zum Zeitpunkt seines Abfluges noch gar nicht so richtig sicher, wohin es geht. Was natürlich auch dann immer im späteren Verlauf des Ganzen von Kritikern dieser Mordtheorie immer so angemerkt wird. Oder es ist so spontan entschieden, wohin er geflogen ist, wie hätten irgendwelche Mörder das so schnell dann planen können auf die jeweilige Stadt betreffend. Also wir müssen nach Genf, wir müssen das und das tun und dann auch irgendwie relativ gut und spurlos so einen Mord durchführen. Ne? Also halt auch das
im Hinterkopf. Klar. Ja, auf jeden Fall. Ist ja ein riesiger Zufall eigentlich, dass er da gelandet ist.
Ja. Ich finde es bemerkenswert, dass er da dieser Frau vom Reisebüro gegenüber da schon auch so diesen Grund seiner Reise offenlegt und irgendwie sagt, ja, ich muss irgendwie nach Genf oder Madrid, ich treffe da einen Informanten. Also ich finde das irgendwie auch schon so ein bisschen weird, muss ich sagen.
Ja, ist auch so, ne? Das wirkt so unprofessionell.
Ja, vor allem von jemandem, der ja diese, ja, wie soll ich sagen, politischen Ränkespiele kennt und der eben vielleicht auch in seiner Karriere eher dadurch geglänzt hat, dass er in vielen Punkten eher verschwiegen war, wirkt das irgendwie eher so ein bisschen seltsam, ne?
Genau, so ein Strippenzieher lässt sich eigentlich nicht in die Karten schauen.
Ja, das ist eigentlich auch so der Gedanke, den ich immer habe, deswegen finde ich das total komisch. Journalisten von diversen deutschen Zeitungen erfahren davon, dass Barschel irgendwie nach Genf fliegt. Die wissen ja, dass er eigentlich zu diesem Untersuchungsausschuss soll, dass er auf Gran Canaria ist und das ist jetzt eine neue Entwicklung, dass er da nach Genf fliegt, und so schicken verschiedene deutsche Nachrichtenmagazine, Stern und Spiegel, die schicken Reporter nach Genf, um zu versuchen, mit Barschel irgendwie zu sprechen.
Ja.
Und so verabredet sich Barschel tatsächlich am 11. Oktober mit dem Sternreporter Sebastian Knauer. Also am 12. soll er eigentlich dann vor diesem Untersuchungsausschuss aussagen, aber am 11. will er diesem Sebastian Knauer noch ein Interview geben.
Ja.
Knauer betritt dann irgendwann das Zimmer Barschels, er klopft an die Tür, es gibt keine Antwort, er betritt das Zimmer und er findet dann den toten Uwe Barschel in der Badewanne, lässt seinen Fotografen draußen auf dem Flur Schmiere stehen und macht dann eben das Foto, das wir alle kennen, das wir auch hochladen werden, der tote Uwe Barschel in der Badewanne, und er macht noch so zwei, drei andere Fotos so vom Interieur, was da so, da liegen Zettel auf dem Bett, so Notizzettel, in denen steht, dass Barschel sich am Vorabend mit Roloff getroffen hat und dass dieser interessante Informationen für ihn hatte. Und ja, er macht so ein bisschen Fotos von einzelnen Gegenständen, die er in diesem Hotelzimmer findet. Dazu kommen wir später.
Ja, wann haben die beiden sich denn verabredet?
Am Vortag. Also am 10. Okay. Am 10. Oktober gab es da irgendwie eine Verabredung. Ich glaube, die hat telefonisch stattgefunden. Ich weiß es nicht genau. Also die haben, glaube ich, nicht face-to-face gesprochen.
Ja.
Aber es war klar, dass dieser Knauer und sein eigens mitgebrachter Fotograf dann am nächsten Morgen Uwe Barschel in dessen Hotelzimmer antreffen sollten.
Und man weiß aber nicht, ob dieses Treffen mit Roloff vorher stattgefunden hat oder danach.
Also den Aufzeichnungen zufolge, die scheinbar mit Uwe Barschels Handschrift auf dem Bett liegen, hat das Treffen mit Roloff am 9. oder 10. Oktober stattgefunden. Er hat seiner Frau auch telefonisch davon erzählt und sagte, er sei jetzt guten Mutes. Roloff hätte total interessante Informationen und er wäre jetzt quasi dadurch gewillt, diesen Kampf zu Hause wieder aufzunehmen, weil er jetzt das Gefühl hat, er hat was in der Hand.
Okay, spannend.
Ja, aber wie gesagt, ob es dieses Treffen mit diesem Roloff gab und was da genau erzählt und ausgetauscht wurde, wissen wir nicht. Wir können nur seinen Aufzeichnungen so tagebuchartig entnehmen, dass er den getroffen hat, dass er einen guten Eindruck hatte und er hat das seiner Frau gegenüber erzählt. Aber man hat leider keine Informationen zu diesem Inhalt des Gesprächs, zur genauen Natur des Gesprächs, also wie lange, wo. Und man hat tatsächlich auch keinerlei Hinweise, wer dieser mysteriöse Roloff sein könnte, wenn er überhaupt existiert.
Ja, ich versuche nämlich so ein bisschen dieses Treffen da irgendwie damit in Beziehung zu bringen. Und wenn man halt überlegt, dass er möglicherweise, weil er einen positiven, aus seiner Sicht positiven Termin mit Roloff hatte, sich jetzt bewusst den Kontakt zur Presse gesucht hat, dann würde es ja schon durchaus Sinn ergeben, dass dieser Termin vorher gewesen ist. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt irgendwo im Dunstkreis von Roloff einen möglichen Täter verorten würde, dann würde es für mich danach schreien eigentlich, dass diese Verabredung mit dem Pressemenschen von Stern eben einfach vorher schon feststand.
Ja, gut möglich. Also die möglichen Verdächtigen, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, dass Roloff vielleicht auch ein möglicher Verdächtiger sein könnte, da gibt es mannigfaltige, da kommen wir gleich zu. Es gibt in diesem Fall wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr komische Zufälle, die da eine Rolle spielen.
Ja.
Ich beschreibe einfach mal kurz die Auffindesituation, damit du dir so ein grobes Bild machen kannst und dann machen wir von da aus weiter.
Okay.
Die Reporter betreten das Hotelzimmer so gegen 12:15 und wie gesagt, Barschel wird tot, aber vollständig bekleidet in der Badewanne gefunden. Es ist das Zimmer 317 im Hotel Beau Rivage. Er hat seiner Familie und seinen Freunden gegenüber immer gesagt, dass er im Hotel Bristol abgestiegen ist, auch in Genf. Auch seltsam, warum hat er das Hotel quasi gewechselt, so denen gegenüber informationstechnisch.
Ein kurzer verschwörungstheoretischer Exkurs. Man kann aus der Zahl 317 mit ein bisschen Geschick auch die Zahl 23 formen. Die Quersumme ist ja 3 plus 17 sind 20, die 3 von vorne da dran und zicki-zacki hast du schon eine Verschwörung.
Zicki-zacki. Ja, diese 23er-Verschwörung, die spielt hier tatsächlich keine Rolle, zumindest nicht, dass ich wüsste. Da gibt es den Mord an einem schwedischen Ministerpräsidenten Olof Palme. Da spielt diese Zahl in den Verschwörungstheorien eine sehr, sehr große Rolle. Vielleicht kommen wir da auch noch irgendwann zu.
Okay.
Wie auch immer, die Behörden gehen eigentlich relativ schnell von Suizid aus, auch wenn das da ein bisschen seltsames Bild ist. Im Eingangsbereich des Zimmers findet sich ein abgerissener Knopf, der kommt auch von dem Hemd, das Barschel trägt, also oben vom Kragenbereich. Die Krawatte ist aber absolut akkurat gebunden und liegt auch noch gut an.
Ja.
Ein rechter Schuh befindet sich in der Nähe dieses Knopfes im Vorraum des Badezimmers. Der ist fest zugeschnürt, aber also er kann ihn nicht irgendwie verloren haben, der muss ihm entweder mit Kraft ausgezogen worden sein oder er hat den selber mit Kraft ausgezogen, den anderen trägt er noch. Das ist auch ja. Ein bisschen seltsam. Eine Weinflasche, die er am Abend zuvor bestellt hat, um Wein zu trinken, ist nicht mehr aufzufinden im Zimmer. Auch das komisch. Er hat ein Hämatom an der rechten Stirn, das so nicht jetzt irgendwie erklärbar ist. Also das kann jetzt nicht daher kommen, dass er irgendwie gestürzt ist oder so. So wie er liegt, ist das nicht erklärbar.
Wobei man jetzt natürlich auch ganz kurz dazu sagen muss, er hat ja den Kopf leicht auf die, also seitlich nach rechts geneigt.
Ja.
Ne? Und also seine rechte Stirn ist schon nahe der Badewannenkante.
Genau, aber es passt nicht zu der Theorie, die Polizei dann zurechtspinnt. Die haben nämlich eine andere Theorie. Ich komme da gleich zu.
Ja.
Auf dem Badewannenvorleger findet sich ein bräunlicher Fleck, den man erst für einen Fußabdruck hält, später aber nicht so richtig definieren kann. Und in einem Mülleimer im Badezimmer findet sich eine Whiskyflasche aus der Minibar.
Ja.
Das ist insofern erwähnenswert, weil Barschel kein Whiskytrinker war und diese Flasche ausgespült wurde. Also die wurde offensichtlich getrunken, dann gereinigt und dann in den Mülleimer geworfen. Trotzdem können später noch Rückstände eines Beruhigungsmittels darin gefunden werden. Da man weiß, dass Barschel seit den frühen 80ern relativ stark abhängig von dem Beruhigungsmittel Tavor war, geht man eben davon aus, dass er diese Affinität zu Medikamenten genutzt hat, um sich das Leben zu nehmen. Er starb auch an einem Medikamentencocktail tatsächlich.
Okay. Also er ist nicht ertrunken oder irgendwas?
Genau, 4 Medikamente wurden in seinem Körper gefunden. Die waren alle sehr, sehr stark dosiert. Also eine Unfalltod ist im Prinzip ausgeschlossen, weil das haben dann irgendwie, das hat der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel mal irgendwann in einem anderen Podcast gesagt. Da ging es gar nicht direkt um Barschel. Der hat das nur so als Beispiel dann genannt und meinte, dass da zum Beispiel ganz klar war, dass eine Unfallüberdosierung ausgeschlossen ist, weil die Überdosierung eben so exorbitant riesig war, das konnte nicht irgendwie aus Unfall geschehen. Also es war so, das musste bewusst herbeigeführt worden sein. Ob jetzt eben von außen oder von Barschel selber, das ist die Frage.
Okay.
Diese Suizidthese wird immer davon gestärkt, dass er quasi so gestorben ist wie eine deutsche und auch eine Schweizer Gesellschaft, die nennen sich Gesellschaft für humanes Sterben und genau so beschreiben die quasi einen humanen Suizid. Da soll man über einen bestimmten Zeitraum des Tages diverse Medikamente zu sich nehmen, die immer stärker werden, um in so einen Dämmerzustand zu kommen, dann in eine Badewanne steigen, die mit warmem Wasser gefüllt ist und die dann quasi einem so noch so ein wohlig warmes Gefühl gibt, dass man so wegdämmert und während dann die Wanne immer kälter wird, weicht dann so auch das Leben aus dem Körper. Und das ist im Prinzip genau die Situation, in der Barschel hier gefunden wird und deswegen ist diese Selbstmordtheorie halt direkt sehr, sehr präsent.
Ja, er ist abgefahren. Ne?
Aber die
man
Frage,
muss sich natürlich fragen, warum er die Klamotten anhat.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Warum hat er die Klamotten an? Warum sollte jemand, der sich selber umbringen möchte, sich die Mühe machen, so eine Flasche, wo er vielleicht irgendwas drin aufgelöst hat, dann noch auszuspülen, bevor er sie wegwirft?
Ja, und gleichzeitig ist aber auch dieser Badewannen-Duschvorhang ja so halb zugezogen.
Ja, genau.
Also das macht ja auch niemand, der in eine Badewanne steckt, der würde den ja wahrscheinlich komplett zur Seite ziehen.
Und wie gesagt, es ist eine Weinflasche verschwunden, die er am Vorabend bestellt hat. Also warum hätte er die noch entsorgen sollen und wohin?
Ja, und die Sache mit dem Schuh ist halt auch seltsam, ne?
Ja, und es wird dann herausgefunden, dass dieser Fleck auf diesem Teppich, auf diesem Badewannenvorleger, das ist ein Mittel, das man benutzt, um Stoffe über die Haut aufnehmen zu können. Also das wird quasi, du wirst damit eingerieben und das öffnet dann deine Poren so sehr, dass du quasi andere Wirkstoffe über die Haut besser aufnehmen kannst.
Ist das das Bild, das du mir auch geschickt hast? Das sieht ja eher aus wie so Blut.
Genau, ja, das ist so bräunlich, das sieht ein bisschen aus wie Blut, aber das ist halt dieses Medikament.
Okay, und was hat Uwe Barschel da für ein Kissen, an das er so angelehnt scheint? Ist das so ein Badewannenkopfkissen oder was ist das?
Ich habe da tatsächlich niemals ein Kissen wahrgenommen. Jetzt muss ich die Fotos selber nochmal konsultieren. Ich glaube, das ist einfach sein Sakko.
Ist das so aufgeschwemmt?
Ja, das ist ein Teil von seinem Hemd.
Das sieht aber, du gibst mir recht, dass es ein bisschen wie so ein Kissen aussieht.
Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das, also von dem Kissen habe ich halt noch nie irgendwas explizit gelesen. Das wird irgendwie das Hemd gewesen sein, der Ärmel oder so. Ja,
ja, okay. Okay, also jedenfalls dieses, die Info mit diesem Material auf dem Handtuch ist natürlich crazy, ne? Das ist schon verrückt.
Ja. Die Ermittlungen in dem Fall, die sind dann auch so ein bisschen seltsam. Die Genfer Staatsanwaltschaft, die setzt da eine total unerfahrene Ermittlungsrichterin ein. Also die ist quasi für einen Fall von dieser Tragweite gar nicht vorbereitet.
Mhm.
Die Schweizer Behörden drängen auch so ein bisschen immer die deutschen Behörden. Die mögen doch bitte auch mal Ermittlungen anstellen, weil man der Meinung ist, dass das eher ein deutscher Fall ist. Die deutschen Behörden zieren sich aber ziemlich lange.
Was aber auch seltsam ist. Ich meine, das ist ein deutscher Politiker.
Ja, es ist total seltsam.
Also ein deutscher Staatsbürger, das ist ja erstmal Grund genug zu ermitteln und dann aber darüber hinaus eben auch ein Politiker.
Ja, aber man macht das dann natürlich später trotzdem, ne? Also das ist dann so ein bisschen nach so einer Zeit des sich bitten lassen, ermittelt man dann auch. Aber auch da ist so ein bisschen eher dann so der Konsens, ja, Suizid. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass vielleicht in Politikkreisen auch so diese Verstrickung Barschels oder diese enge Bekanntschaft, diese Verstrickung in Richtung DDR so ein bisschen bekannt war und dass man vielleicht auch Angst hatte, da irgendwie was rauszufinden und rumzustochern und irgendwas rauszufinden, was nicht, was nicht schön ist. Deswegen hat man sich da, glaube ich, so ein bisschen bitten lassen. Weißt du, was ich meine?
Ja, okay, dass man halt im Prinzip nicht noch mehr Salz in die Wunde streuen wollte, also hinsichtlich der Beziehung zwischen Ost und West.
Ja, genau.
Ja, okay.
Es gibt natürlich auch die obligatorischen Ermittlungspannen, irgendwie der Mageninhalt von Uwe Barschel, der wurde nicht ausgewertet und verschiedene Proben wurden weggeworfen, auch unter anderem, weil man die damals nicht auswerten konnte, aber man hat dann die nicht irgendwie längerfristig verwahrt. Die Schweizer Polizei hat verschiedene Medikamentenpackungen sichergestellt. Dabei handelte es sich aber nicht um die Präparate, die in dem Körper von Barschel waren und auch nicht irgendwelche Medikamente, die er normalerweise genommen hat. Das ist also auch die Frage, warum lagen da diese Packungen? Die wurden dann aber durch die Schweizer Polizei entsorgt, sodass man da auch nicht näher nachforschen konnte. Die Kamera des Tatortfotografen, also der die ganze Zeit lustig Tatortbilder gemacht hat, stellt sich dann auf der Wache als defekt heraus, sodass die einzigen Tatortbilder, die man hat, tatsächlich die von diesem
Reporter sind. Die von dem Stern.
Ja. Also
unglaublich.
Glück im Unglück, dass die so dreist in Anführungsstrichen waren und diese Bilder gemacht haben, weil sonst hätte es keinerlei Bildmaterial gegeben.
Ja, ist verrückt, ne? Was für ein Zufall das ist. Gleichzeitig kann ich mir halt so schlecht vorstellen, dass gerade Reporter nur diese drei Fotos gemacht haben.
Nee, es sind 7 Stück.
Ja, aber auch wenn es nur 7 sind, die werden doch, also weißt du, ich kann mir kaum vorstellen, dass die damit zufrieden waren.
Ja, also
die werden auch wahrscheinlich zig Fotos gemacht haben von ihm.
Knauer hat das mal beschrieben, in einem Interview habe ich ihn sprechen sehen, da hat er gesagt, dass ihm quasi, als er das Zimmer betreten hat, klar war, dass irgendwas nicht stimmt und er hat halt seinem Fotografen gesagt, er soll bitte draußen Schmiere stehen auf dem Flur. Und man muss sich das so vorstellen, dass ja noch mehrere Pressevertreter da waren und jeder wollte was von Uwe Barschel. Und die haben einfach damit gerechnet, dass die relativ schnell auffliegen. Und der hat dann diese Leiche gefunden, hat sich gedacht, verdammt, jetzt stecke ich ganz schön in der Scheiße. Weil auch er muss das irgendwie erklären. Und hat dann irgendwie schnell so automatisch diese Fotos gemacht und ist dann eben in die Lobby gegangen, um das Hotelpersonal zu informieren, dass da ein toter Spitzenpolitiker eben liegt. Ich glaube, dem ist da wirklich der Arsch ganz schön auf Grundeis gegangen in dieser Auffindesituation, sodass der eben...
Ja, ja, klar.
Ja.
Ja, wahrscheinlich auch so ein bisschen aus Selbstschutz heraus, ne? Also wenn du halt da in so einer Situation bist. Wie ist er überhaupt in das Zimmer reingekommen?
Das war offen. Also er hat geklopft und hat, als dann keine Antwort kam, einfach am Türknauf versucht und es war offen.
Ist ja auch wirklich seltsam.
Ja. Wie gesagt, großes Rätsel so ein bisschen für mich, diese verschwundene Beaujolais-Flasche, die verbrieft gekauft wurde, wo auch kein Zimmerkellner sich geäußert hat, dass er die weggeräumt hat oder so, also dass die entsorgt wurde. Barschel selber, warum hätte er die entsorgen sollen, ne? Diese ausgespülte Whiskyflasche, dann auch so dieser abgerissene Hemdknopf, der Rest der Kleidung allerdings total akkurat. Warum hat er die in der Wanne überhaupt noch getragen? Woher diese Medikamentenpackungen? Das ist alles, finde ich, sehr, sehr fishy. Das Hämatom auf dieser rechten Stirnseite, wo dann auch die Schweizer Gerichtsmedizin sagt, das könnte durch eine Gewaltanwendung entstanden sein, aber sich da nicht weiter aus dem Fenster lehnen will. Man schließt aus, also die Schweizer Gerichtsmedizin sagt, das könnte durch den Badewannenrand entstanden sein. Schließlich, wie gesagt, du hast es auch gesagt, sein Kopf lag da. Das könnte dadurch passiert sein, dass er im Tod gekrampft hat und dann vielleicht mit dem Kopf dagegen geschlagen hat. Andere Gutachter, so unabhängige Gutachter, halten das allerdings für eher sehr, sehr unwahrscheinlich. Also die sind der Meinung, dass das Hämatom nicht zu diesem vermuteten Suizidszenario passt.
Ja, okay.
Interessant ist tatsächlich auch, wer sich da alles noch so tummelt in diesem Hotel in der Schweiz. Da sind nämlich diverse Menschen zu Gast, die alle irgendwie einen Bezug zu Uwe Barschel hatten und die ja, sich auch wunderbar als Verdächtige eignen, beziehungsweise auch so im Umfeld, in einem Hotel etwas weiter, so ein paar Gehminuten, da ist gerade der Sohn von Ayatollah Khomeini, Ahmad, der macht gerade Waffengeschäfte. Der ist, wie gesagt, auch Barschel bekannt. Das hat der damalige iranische Präsident, dessen Namen ich gerade vergessen habe, auch bestätigt, dass man weiß, dass Barschel mit dem also tatsächlich Geschäfte gemacht hat. Und der war zufällig auch gerade in Genf, um Waffengeschäfte zu machen.
Das ist ja interessant.
Dazu gibt es noch einen anderen Herren. Da habe ich dir auch ein Foto von geschickt. Das ist so ein älterer Herr mit so einer grauen Jacke. Der ist da zu sehen.
Ja, wer ist das?
Das ist Werner Maus. Werner Maus bekommt in öffentlicher Berichterstattung gerne das Adjektiv oder den Beinamen Superagent des BND. Das ist quasi der deutsche James Bond gewesen tatsächlich. Ein Mann, den der BND immer dann geschickt hat, wenn irgendwie was besonders Wichtiges gemacht werden musste. Der war an diversen Geiselbefreiungen beteiligt, hat Verhandlungen geführt, hat Geheimoperationen geführt, war zufällig auch im Beau Rivage an dieser Nacht und hat keine große Erinnerung daran, was er da gemacht hat. Der war halt einfach so da, sagt er.
Okay, daran kann ich mich nicht erinnern.
Genau. Ein hochrangiger CIA-Agent, der dann später auch Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten wird für besondere Leistungen, ist auch in diesem Hotel, im Beau Rivage in Genf in dieser Nacht. Ja, also es sind viele Agenten, viele Waffenhändler, viele Presse. Es ist ein sehr, sehr illustrer Mix von Menschen und alles Menschen, die irgendwie so einen Bezug auch haben zu ihm, zu Barschel. Werner Maus, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, was ich da gemacht habe. Ein Schweizer Privatdetektiv wird von der Familie von Uwe Barschel engagiert, um so ein bisschen nachzuforschen. Jean-Jacques Griessen,
ja.
Der ist bekannt. Das ist ein sehr, sehr bekannter Detektiv. So ein bisschen, ja, so ein, weiß ich nicht, jemand, der auch durch Presse bekannt ist, dadurch, dass er mehrere Fälle schon gelöst hat. Jemand, der so unkonventionelle Methoden pflegt, aber so ein Lebemann, der trotzdem irgendwie kriminalistisch was auf dem Kasten hat und aber auch die Presse sucht, jemand, den man kennt, so, ne? Also so ein Hercule Poirot so ein bisschen. Der ist sich absolut sicher, dass Barschel durch einen Geheimdienst liquidiert wurde. Er meint auch, dafür Beweise gefunden zu haben, stirbt dann aber selber unter mysteriösen Umständen, bevor er Eike Barschel, also dem Bruder von Uwe Barschel, seine Beweise vorlegen kann. Er wird tot im Zimmer einer Prostituierten in Genf gefunden und das heißt dann, er hätte einen Herzinfarkt gehabt bei der Verrichtung des Aktes, aber diverse Freunde von ihm zweifeln daran, weil er erstmal kein großer Fan von Prostitution war, weil er irgendwelche Zahnfleischblutungen hatte in dieser Zeit und damit mit Sicherheit nicht zu irgendeiner Frau gegangen wäre, weil er da beeinträchtigt war und weil er eigentlich körperlich in einem zu guten Zustand war, um da irgendwie einen Herzinfarkt beim Liebesspiel zu bekommen.
Ja gut, also ich finde, das mit dem Herzinfarkt kann durchaus sein.
Ja.
Das weiß man ja nicht immer und diese Sache mit dem Zahnfleischbluten, was ist denn das? Also ich wüsste jetzt nicht, warum, was muss denn das für Zahnfleischbluten sein, das ihn dann davon abhalten würde?
Ja, er hat wohl stark aus dem Mund geblutet, immer wieder und musste da so Drainagen tragen und das.
Ach so, okay. Ja. Und was ist da passiert? Warum blutet er einfach so aus?
Keine Ahnung, hat irgendein Infekt oder was. Ich weiß nicht, die Hintergründe kenne ich nicht. Ich habe das nur mal gehört, dass ein Bekannter von ihm gesagt hat, dass er weiß, dass Griesen zu dieser Zeit genau dieses Leiden hatte und deswegen generell nicht so gerne rausgegangen ist. Und er hält das also deswegen für vollkommen unwahrscheinlich, dass der dann zu einer Prostituierten geht mit seinem blutenden Mund und da irgendwelches Liebesspiel verrichtet. Aber interessant ist halt einfach die Information, jemand, der sagt, ich habe Hinweise darauf, dass Barschel da durch den Geheimdienst umgebracht wurde, der stirbt mysteriös. Ne?
Ja, das ist schon interessant.
Der südafrikanische Waffenhändler Dirk Stoffberg meldet sich zu Wort. Das ist auch so ein Typ, der so ein bisschen fernsehaffin ist. Und auch der hat eine deutsche Freundin und dadurch ist er halt auch so, ja, mit der deutschen Politik und der deutschen Wirtschaft und so vertraut. Und der kannte Barschel auch wiederum in seiner Eigenschaft als Waffenhändler.
Ja.
Und der ist auch durch seine Eigenschaft als Waffenhändler sehr gut vertraut mit verschiedenen Geheimdienstprozessen, kennt auch viele Leute aus Geheimdiensten und der sagt auch, dass das ein Mord seitens eines Geheimdienstes war und auch der und seine Freundin sterben unter nicht geklärten Umständen tatsächlich.
Mhm.
Gut, Waffenhändler können sich natürlich auch anderweitig Feinde machen, aber es ist halt...
Naja, klar.
Es ist natürlich trotzdem bemerkenswert, dass irgendwie alle Leute, die sagen, das könnte aus der und der Richtung kommen, dann direkt versterben.
Ja, es ist tatsächlich sehr interessant.
Viktor Ostrowski, ein ehemaliger Mossad-Agent, schreibt ein Buch über Geheimoperationen des Mossad. Und da findet sich auch der Mord an Uwe Barschel wieder. Den schreibt er dem Mossad zu, weil es damals irgendein Partnerprogramm zwischen Israel und dem Iran geben sollte. Das ist total weird, weil das ist so eine Kombination, die man heutzutage gar nicht irgendwie auf dem Schirm haben würde.
Mhm.
Die kam aber nicht zustande und Barschel hatte irgendwie Kenntnis davon und musste deswegen verschwinden, laut diesem Ostrowski, weil das keiner wissen durfte.
Okay.
Ja, und eben wie gesagt, interessant, dass dieser Robert Gates, späterer US-amerikanischer Verteidigungsminister, eben auch in diesem Bourrivage war und das ist laut diesem südafrikanischen Waffenhändler Dirk Stoffberg eben der Mann, der für den CIA dann wiederum Barschel beseitigt haben soll.
Mhm.
Und wie gesagt, der danach starke Karriere gemacht hat, ne? Also der ist sehr, sehr weit aufgestiegen, Stoffberg ist gestorben, also das ist schon alles...
Ja, solche Karrieresprünge passieren eigentlich immer nur dadurch, dass es halt irgendwie, dass so ein Knoten gelöst wird, dass halt jemand so einen sehr großen Projekterfolg feiert.
Ja.
Das kommt eigentlich nicht so aus dem Nichts.
Das kommt nicht aus dem Nichts, nein. Später kommt dann irgendwann raus, dass Werner Maus tatsächlich vor allem in Genf war, um mit Vertretern aus dem Libanon auch wieder über eine Geiselnahme oder eine Geiselfreilassung zu verhandeln. Aber das schließt ja nicht aus, dass er nicht noch mehr gemacht hat. Denn wiederum dieser Jean-Jacques Griesen, dieser Privatdetektiv, der bei der Prostituierten gestorben ist, der hat quasi sowas wie ein Tagebuch geführt und Teile davon haben dann irgendwie Freunde von ihm nach seinem Tod veröffentlicht. Und in diesem Tagebuch steht, oder hat er festgehalten, dass Werner Maus zu ihm, also zu Griesen gekommen ist und Griesen in Maus' Auftrag das Zimmer von Barschel verwanzt hat im Bourrivage vor dem Tod. Und deswegen hat er dann später auch die Ermittlungen übernommen im Auftrag von Barschels Familie, weil er sich so ein bisschen mitschuldig gefühlt hat, weil er dieses Mysterium aufklären wollte.
Ja, okay.
Also dass offensichtlich Werner Maus Uwe Barschel zumindest ausgespioniert hat, das ist relativ sicher. Aber wie gesagt, der äußert sich da nicht zu. Den habe ich halt auch mal in einem Interview gesehen. Ich glaube, der ist mittlerweile auch tot. Der hat dann auch einfach gesagt, so ja, weiß gar nicht, warum ich da in Genf war. Ich bin so viel gereist zu der Zeit. Ich habe da gar keine Ahnung, was da gewesen ist.
Das ist schon krass, ne?
Ja.
Das ist schon eine ganz seltsame Welt, ne? Diese Geheimdienstwelt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das ist, ja, ich weiß es nicht, ne? Das sind so viele, viele Punkte, die ich total seltsam finde. Suizid, man muss sich ja auch die Frage stellen, warum hätte er Suizid begehen sollen? Ich meine, gut, sein politischer Ruf, der hat jetzt sehr, sehr stark gelitten unter dieser Affäre mit Björn Engholm und vielleicht hatte er auch befürchtet, dass da im Zuge dessen so ein bisschen tiefer gegraben wird und seine Kontakte in die DDR auch ans Licht kommen, ne?
Klar, ja.
Und auch sein Familienbild so ein bisschen ins Wanken gerät durch alles, was dann aus der DDR irgendwie rauskommt und vielleicht auch seine Waffengeschäfte aufliegen. Also er hatte schon viel zu verlieren, das muss man
ja,
schon sagen.
Ja, das, ne? Und er verfügte natürlich auch über ausreichend politisches Kalkül und auch über eine gewisse Weitsicht, die ihn dazu befähigt haben, auch Dinge vorherzusehen.
Ja, natürlich.
Und ich glaube, er hat bei so viel Raffinesse sicherlich ein Gespür dafür gehabt, wann eine Karriere auch beendet ist. Und dann gibt es halt nicht mehr viele Alternativen.
Ja, und er wusste natürlich auch, dass wenn bestimmte Dinge rauskommen, seine politischen Gegner sich da drauf stürzen würden und da das in der Öffentlichkeit ausschlachten würden, so wie er es natürlich auch getan hätte. Ne?
Genau, ja.
Das stimmt schon. Er hatte sehr, sehr viel zu verlieren. Er stand mit dem Rücken zur Wand.
Hm.
Ich weiß es nicht. In dieser Suizidtheorie, da spielt oft eine Rolle, dass es diesen Roloff gar nicht gibt. Dass das einfach nur eine Story war, die er seiner Frau erzählt hat, um einen Grund zu haben, nach Genf zu fliegen, um sich das Leben zu nehmen.
Hm.
Und die Theorie besagt, deswegen war ihm auch egal, wohin er fliegt, Zürich, Genf, Madrid, weil es scheißegal ist, wo er sich umbringt letzten Endes.
Das ergibt ja auch noch irgendwie Sinn, ne?
Ja.
Das muss man schon so sagen.
Ja, natürlich. Aber dann frage ich mich, warum, wenn er dann wirklich einfach nur dahin geflogen ist, um sich umzubringen, was durchaus möglich ist.
Hm.
Und Roloff existiert nicht, das war nur einfach, um ein Alibi und einen Grund für diese Reise zu haben. Warum schreibt er dann für sich vor seinem Tod persönliche Notizen und schreibt dann, dass er Roloff getroffen hat und dass das Treffen ergiebig war? Also warum hält er das aufrecht, wenn er nur dahin gekommen ist, um zu sterben?
Tja, vielleicht um genau so eine falsche Fährte zu legen. Denn also wenn er wirklich das Vorhaben hatte zu sagen, er wollte sich umbringen und also diese Variante des Umbringens mit dieser Medikamentenüberdosis in diesem warmen Wasser, so wie du es beschrieben hast, ja, das klingt ja nach so einem recht wohligen Weg, weißt du, einen recht sanften Tod sozusagen zu sterben, dann würde das dahingehend auf jeden Fall passen, als dass er da so einen leichten Weg gewählt hat, einen angenehmen, in Anführungsstrichen, Weg gewählt hat. Und dann macht es natürlich durchaus auch Sinn zu sagen, okay, ich möchte jetzt hier aber mit so einem Mythos sterben, weißt du? Mit einer sauberen Weste.
Ja, das ist möglich. Das ist durchaus möglich. Du kennst mich. Ich will, dass es Mord war. Ich bin da tatsächlich auch eher bei Mord, weil für mich da diese Kleinigkeiten einfach gegen den Selbstmord sprechen. Also ich sehe nicht, dass er irgendwie benommen von dieser Medikation und vielleicht auch schon so ein bisschen neben sich stehend sich irgendwie so ein Hemdknopf abreißt, aber dann trotzdem die Krawatte irgendwie ganz akkurat sitzen hat. Ich sehe nicht, dass er da irgendwie irgendwas in Whisky auflöst, in einem Getränk, das er nicht mochte, um sich das reinzuballern und dann diese Flasche ausspült. Warum sollte er das tun? Also warum sollte er irgendwelche Spuren vernichten wollen?
Nein, es ergibt keinen Sinn, aber es kann selbst inszeniert sein. Alles.
Alles kann inszeniert sein, ja. Klar, auch diese verschwundene Weinflasche, die kann er irgendwie weggeschafft haben. Oder vielleicht hat die doch irgendwie ein Zimmerkellner so Gedanken verloren rausgetan und hat das einfach irgendwie abgespeichert, nicht abgespeichert, sondern irgendwie so, ja, keine Ahnung, abgehakt, ne?
Naja, genau.
Man weiß es nicht, aber man wird es auch niemals wissen. Ich halte einfach nur fest, das ist jemand, der ist durchs Leben gegangen mit einem absoluten Machtanspruch.
Mhm.
Der hat sich sicherlich sehr, sehr viele Feinde gemacht. Der hat ein Doppelleben geführt in der DDR. Der hat quasi in der DDR ganz offen außereheliche Affären geführt und hat eben Waffenhandel betrieben, hat auch einen auf dicke Hose gemacht. Also dieses konservative Bild, was der in Deutschland bei uns vermittelt hat,
ja,
hat da gar nicht existiert. Der hat sicherlich auch mit dem Feuer gespielt, mit gefährlichen Leuten Geschäfte gemacht. Und auf einmal stirbt der und auf einmal sind da in direkter Tatortnähe ganz, ganz viele Leute, die alle auch einen Grund haben könnten, den umzubringen. Denn das muss man ja auch bedenken. Einen Tag später, zwei Tage später, die Aussagen vor diesem Untersuchungsausschuss. Und das sind ja nicht nur Sachen, die da rauskommen könnten, die ihm schaden. Die könnten ja auch seinen Partnern schaden.
Ja, ja, klar.
Und denen könnte schon daran gelegen sein, dass der einfach nichts mehr sagen kann. Ne?
Hm.
Auch da wieder, da sterben dann einfach relativ mysteriös irgendwelche Leute, die da an diesem Fall arbeiten und, ich sag mal, Hinweise in eine bestimmte Richtung finden. Das ist ja auch nicht, das kommt ja auch nicht von ungefähr.
Nee, nee, das stimmt schon. Also es sind schon eigenartige Zufälle tatsächlich, dass halt all diese Personen dann irgendwie auch in dem näheren Umfeld von diesem Hotel gerade unterwegs sind oder halt teilweise im Hotel sind. Das ist schon so ein bisschen sehr speziell, würde ich sagen. Also das ist schon ein irrsinniger Zufall, besonders dann, wenn man mal berücksichtigt, dass er eigentlich, ja, dass es ihm frei war. Er hätte ja auch in Madrid landen können oder sowas, ne? Also er hat ja gesagt, ihm war es ja egal, wo er hinkam. Also von daher, das frage ich mich halt, wie sowas sein kann, dass halt genau diese Prominenz letztendlich auch in diesem Hotel gerade zufälligerweise gewesen ist. Denn das konnte ja keiner vorhersehen, wo er landet.
Definitiv, das stimmt. Es gibt noch eine Randnotiz tatsächlich, die ich noch anbringen kann, die das Ganze so ein bisschen schließt. Nachdem die Leiche nach Deutschland überführt wurde, hat seine Frau dann auch hier in Deutschland nochmal eine Obduktion beantragt, weil die diesen Schweizer Erfolgen nicht geglaubt hat und weil die so ein bisschen was Eigenständiges haben wollte. Haben wir schon oft gehört, so Thematiken, dass dann zweite Autopsien angeordnet wurden, um so ein bisschen zu gucken, findet man noch was.
Mhm.
Bei dieser zweiten Obduktion, die dann im Hamburger Uniklinikum stattfinden konnte, da waren dann die Obduzenten allerdings etwas baff, denn die konnten gar nicht mehr viel obduzieren. Es fehlten Herz, Gehirn, Schilddrüse, Blut und Urin des Toten. Also alles das, was irgendwie Aufschluss geben könnte, war entnommen worden und auch nicht wieder reingelegt worden.
Was? Das ist doch auch total abgefahren.
Das Einzige, was die feststellen konnten, tatsächlich, was ergänzend ist zu diesem Schweizer Bericht, ist, dass die Verletzungen in einem von den Nasenlöchern und in der Speiseröhre nachweisen konnten.
Mhm.
Woher die kommen, sagen sie aber nicht, aber das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass ihm da was gewaltsam verabreicht worden ist, vielleicht diese Medikamente oder so, ne?
Mhm.
Keine Ahnung, das ist so ein bisschen obskur. Ich habe so ein Buch zu dem Fall, also ich habe jetzt nicht die Obduktionsakte natürlich aus dem Hamburger Uniklinikum vorliegen, aber in diesem Buch wird sich berufen auf einen der Ärzte damals, die anwesend waren, und da steht, dass es darüber hinaus zahlreiche kleinere Spuren für Gewalteinwirkung gab, die im Protokoll der Genfer Obduktion nicht vorkommen. Unter anderem einen blauen Fleck am Hinterkopf von Barschel und dass die Obduzenten in Hamburg das Gefühl hatten, dass zwar die Organe entnommen wurden und alles, was komisch ist, aber dass Spuren für äußere Gewalteinwirkung am Körper mit Schminke überdeckt waren. Also die unterstellen,
was?
Dass die Schweizer Behörden so äußere Hämatome überschminkt haben, damit die vielleicht im besten Fall nicht auffallen, damit man irgendwie nicht weitere Fragen stellt. Das ist auch total weird. Also das so als weirde Randnotiz am Ende noch, ne?
Ja, also das ist ja wirklich verrückt. Zu viele Ungereimtheiten, ne? Also man muss sagen, das mit dem Handtuch, das hat mich so am meisten gecatcht, tatsächlich. Und diese ganzen Geschichten, die irgendwie danach rauskamen, eben auch, plus halt diese hohe Prominenz im Hotel.
Ja.
Schon ein bisschen seltsam, das Ganze. Ich bleibe trotzdem dabei, dass es selbst inszeniert sein könnte. Gerade eine Person, die so machthungrig ist, die entscheidet natürlich auch über den eigenen Tod und über das Szenario des Abschiednehmens. Weißt du, das muss man natürlich so einem Charakter schon noch durchaus zuschreiben, würde ich sagen.
Klar, dass der die Kontrolle nicht abgeben wollte.
Genau.
Da würde das dann auch passen, was du gesagt hast, dass er diese Roloff-Geschichte weitergesponnen hat, weil er eben auch den ihn betreffenden Narrativ in der Presse weiterhin so ein Stück weit kontrollieren wollte. Und solange man sagen kann, der hat da jemanden getroffen, gibt es immer Zweifel an dem, was die Gegenseite sagt. Ne?
Ja, genau.
Ja, das stimmt schon.
Tja, es ist schwierig. Ich hätte auf jeden Fall einen kurzen Exkurs noch zu Werner Maus in der Zwischenzeit entdeckt.
Oh, erzähl mal.
Was ganz spannend ist, wegen Steuerhinterziehung schrieb die FAZ im November 2023, Werner Maus lebt laut Wikipedia noch,
müsste
84 sein,
84.
Also insofern, wenn er was wissen sollte, dann könnte er jetzt noch reden. Wegen Steuerhinterziehung müsste das Landgericht Bochum eigentlich gegen den früheren Geheimagenten Werner Maus verhandeln, doch es passiert nichts, vielleicht weil Maus mal ein Medienliebling war. Er hatte wohl eine Steuerhinterziehung in Höhe von, rat mal, was für eine Summe?
Keine Ahnung.
13 Millionen Euro, manche Medien berichten sogar von 14 Millionen Euro. Verdient man als normaler Geheimagent auch nicht einfach so?
Nee, ich habe tatsächlich neulich mal eine Stellenausschreibung vom Bundesamt für Verfassungsschutz gesehen. Das waren schon.
Wolltest du dich bewerben?
Habe ich tatsächlich überlegt, ja. Das waren tatsächlich gute Gehälter. Aber nicht so, dass man da in seinem Berufsleben 13 Millionen einfach mal, die man versteuern müsste, sammeln könnte.
Ja.
Also wie gesagt, Werner Maus, schillernde Figur, ne? Ich glaube auch jemand, dessen Leben super interessant ist, mit dem man sich bestimmt auch mal einfach sehr, sehr interessant unterhalten könnte, weil der mit Sicherheit Sachen erlebt hat, die man sich nicht vorstellen kann als normalsterblicher Mensch.
Ja.
Aber eben auch so ein bisschen so eine schillernde und auch zwielichtige Gestalt und eben jemand, der offenkundig ja an Uwe Barschel interessiert war, denn Jean-Jacques Griesen hat in dessen Auftrag das Zimmer von Barschel verwanzt.
Mhm.
Also zumindest ein Interesse bestand da, ne? Und er war eben zufällig auch vor Ort.
Ja.
Man weiß es nicht. Also
er hatte mit Sicherheit ein sehr spannendes Leben bisher und ich glaube, Aufschluss gibt auch noch die Seite werner-maus.de, wie ich gerade sehe. Wie mir scheint, gibt es hier einiges nachzulesen, auch Videofilme und so. Also interessant. Habe ich mal Lust, ein bisschen zu recherchieren.
Ja, geil, da werde ich auch mal ein bisschen reingucken. Das ist so wieder einer dieser Fälle, wo ich mich jetzt zurücklehne und an meinem Holy schlürfe, denn das tue ich hier gerade. Ein kleines, lustiges Erfrischungsgetränk.
An dieser Stelle, Leute, ist jetzt kurz Werbung.
Ja, tatsächlich. Also ich wollte eigentlich nur kurz erwähnen, dass ich das hier gerade schlürfe und mich darauf freue, dass die Community einfach mal Theorien zu diesem Fall raushaut. Ich bin wirklich gespannt, auch gerade so die so vielleicht so unsere Generation sind, die den Fall vielleicht auch schon damals live mitbekommen haben. So, was habt ihr gedacht? So, was habt ihr damals gedacht? Was denkt ihr heute? Hat der Fall euch auch von jeher so fasziniert wie mich? Und schreibt das gerne mal in die Kommentare oder eben per PN. Wenn ihr noch nicht Teil der Community seid, dann werdet das. Wir möchten gerne ein bisschen wachsen bei Insta. So die 5000 dieses Jahr noch voll machen wäre schön, sind noch 300 oder 298, glaube ich. Wenn ihr uns live sehen möchtet, dann könnt ihr das auch tun. Die Veranstaltungen sind unter dem Titel Live-Events in unseren Insta-Highlights verlinkt. Da könnt ihr mal reingucken. Und ansonsten bewertet uns gerne in der Podcast-App eurer Wahl. Gebt uns da irgendwie nettes Feedback und erzählt vor allem Leuten, von denen ihr wisst, dass sie Bock auf True Crime haben, von uns. Teilt uns bei Instagram, macht ein bisschen Welle für uns, macht ein bisschen Werbung. Ihr seid quasi unsere PR-Abteilung und all das, was wir bisher so wachstumstechnisch erreicht haben, das verdanken wir euch und es wäre schön, wenn wir diesen Weg noch ein bisschen gemeinsam weitergehen.
Schön, hätte ich es nicht sagen können, Junge. Das war echt wunderbar zusammengefasst.
Und mit diesem Weg, den wir gemeinsam mit euch weitergehen wollen, da gehört eben auch zu, dass wir, Daniel hat es eben schon angesprochen, kurze Werbung, seit einiger Zeit, seit einer Woche oder zwei, Holy als Werbepartner begrüßen dürfen. Und unter dem Highlight Holy bei Instagram findet ihr unseren Link. Da könnt ihr, wenn ihr möchtet, wenn ihr generell Interesse an deren Produkten habt, einfach mal reinschauen und mit dem Code Blutrausch5 bekommen Neukunden 5 Euro Rabatt. Mit Blutrausch bekommt ihr als Bestandkunden 10% sogar. Ich finde, das lohnt sich. Wir feiern diese Produkte ziemlich. Also wir haben da heute noch drüber gesprochen, das ist jetzt wirklich auch jetzt kein, weiß ich nicht, Werbeskript, was wir vorlesen. Wir haben da heute von gesprochen, privat, dass wir eigentlich jeden Tag irgendwas davon konsumieren. Und
ja.
Ich glaube, ich muss meine Top 5 zeitnah revidieren, denn nachdem ich meine Top 5 gepostet habe bei Instagram, da hat mich eine E-Mail erreicht von unserer Holy-Kontaktperson quasi, dass die uns zwei neue Sorten schicken, die jetzt neu auf den Markt kommen, die wir testen sollen. Und die eine,
bin ich extrem gespannt.
Ja, die eine, Fall. Also Melon Dew Green Tea, die könnte mein Liebling werden. Also wenn ein geiler grüner Tee mit einem geilen Melonengeschmack, da bin ich komplett offen für. Das ist genau das, was ich haben möchte.
Also ich für meinen Teil muss ja sagen, ich stehe komplett auf diese Boxen mit verschiedenen Sorten, denn da kann man sich gut überraschen lassen und ich entdecke halt immer wieder neue Highlights. Dieses Raspberry Raptor finde ich halt auch ziemlich, ziemlich cool.
Raspberry Raptor ist mega.
Ja, auf jeden Fall. Das ist, das hätte, also eigentlich jetzt rückblickend betrachtet, müsste ich meine Top 5 auch überarbeiten. Ja, es ist so, wie du sagst, ne? Das mag vielleicht auch daran liegen, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die nochmal aus einem anderen Blickwinkel probiert, aber es ist tatsächlich so, dass gerade jetzt hier, wenn es so heiß ist, dass ich die zwischendurch immer total gerne trinke. Also es ist ja täglich eigentlich so. Was ich aber sagen muss, das ist direkt so ein kleiner Lifehack. Für all diejenigen unter euch, denen es so geht wie mir, die sagen so, ich trinke eigentlich nur so Wasser im normalen Alltag und gar nicht so viel Süßkram, probiert es einfach mal mit der Hälfte der Packung aus, denn das funktioniert für mich wunderbar und das ist genau die, diese Grenze, die für mich ideal ist. Das ist, ja, soll man sagen, die Mischung, die mir am besten schmeckt.
Also eine Packung auf ein Liter Wasser dann bei dir.
Genau, genau.
Ja, finde ich teilweise auch ganz geil. Also ich mache es ja genau wie du eigentlich. Ich trinke ja im Alltag tatsächlich nur Wasser und Kaffee. Da ist es dann manchmal ganz schön, mal sowas mit Geschmack zu haben und wo man dann eben auch ja was trinken kann, ohne dann nebenbei mal irgendwie 300, 400 Kalorien reinzufahren. Ne? Ich meine, genau. es gibt diese eine Sorte, die heißt, glaube ich, irgendwie Schwarztee, Honig, Zitrone. Die schmeckt einfach genau wie dieser Krümeltee. Weißt du, diesen Krümeltee, den
ja,
man...
Ja, den so hatte ich auch schon. Ja, ja. Ist auch voll original wie dieser Zitronenkrümeltee,
ja, genau,
den man als Kind auch so gegessen hat.
Exakt. Und ich liebe den, ja. Aber dann trinke ich lieber diesen halben Liter von diesem Holy-Zeug mit irgendwie 10 Kalorien als einen halben Liter davon, weil dann hast du 800 Kalorien oder so getrunken, ne?
Ja, safe. Ist auch so.
Ansonsten haben wir unentgeltliche Werbung gemacht in letzter Zeit. So viele Leute haben uns geschrieben, dass sie das Franzbrötchen-Eis durch uns entdeckt und haben und feiern. Und einige haben tatsächlich dieses Kühltonikum gekauft und fanden es auch ganz geil.
Ja, aber wahrscheinlich nicht in Stufe 8000, so wie du das mir empfohlen hast, ey. Psychopath, Mann. War Spaß. Aber bevor wir jetzt hier Schluss machen, du hast mich ja darum gebeten, neue Was-wäre-wenn-Fälle zu kreieren.
Ja, und, pass auf. Ja. Also ich habe heute mal eine Umfrage gemacht, so es gibt ganz viele Was-wäre-wenn-Szenarien aus der Zuhörerschaft.
Ja, aber die kennst du ja jetzt.
Ja, aber die werde ich auch immer so demnächst mal so einflechten, weil da sind ein paar richtig gute bei. Es ist cool, wenn du jetzt drei neue vorstellst, dann können wir zur nächsten Folge wieder eine Abfrage machen, da habe ich richtig Bock drauf. Wir müssen auch wieder mal One Love und Dislike aufleben lassen.
Ja.
Allerdings, keine Ahnung, heute bin ich da zu müde für. Mein One Love ist immer noch Franz Brötchen-Eis.
Ja, das hätte eine lange, lange Zeit.
Und Steffen hatte eine geile Idee. Ich habe die Tage mit Steffen gesprochen und der meinte, was eine coole Rubrik wäre, weil wir haben viel über Musik gesprochen. Er meinte, Track der Woche. Also wenn wir irgendwie so einen Track haben, der uns in dieser
Woche lang begleitet,
besonders begleitet und den wir aus irgendwelchen Gründen besonders fühlen oder feiern, dann sollen wir den einfach kurz vorstellen und darüber sprechen.
Okay. Boah, das kann ich jetzt hier nicht sagen, welcher Track das ist. Das geht jetzt nicht.
Ist es mehr so Richtung Guilty Pleasure oder ist es wirklich richtig scheiße und du sagst es deswegen?
Das ist ordentliches Guilty Pleasure.
Ja?
Also ja, Kathi und Raffi würden es feiern.
Scheiße, also jetzt würde ich es gerne wissen.
Ja, das machen wir dann später. Das ist, aber irgendwie auch cool.
Ja?
Irgendwie ist es auch cool.
Guck, ich habe heute als Ankündigung, als Teaser für diesen Fall, ich habe ein Foto von Genf gepostet, unterlegt mit einem DJ Bobo-Lied. Also schlimmer kann es nicht werden.
Ja, das war echt, also ich war kurz vorm Tanzen, ganz ehrlich. Ein kurzer Moment, ich habe überlegt, ob ich lachen, heulen, rennen oder tanzen soll. Und bin einfach in Schockstarre verfallen.
Ja, also DJ Bobo, ne, ich meine, René Baumeister, Held meiner Kindheit, dieses Gesicht, diese Haare, dieser Tanzstil, diese Musik. Fun Fact, ich habe ja während der Oberstufe bin ich öfter mal in Talkshows gewesen, als Frager im Publikum. Also ich war einer von diesen Leuten, die so super spontan aufgestanden sind und irgendwie die Leute auf der Bühne irgendwie ganz intelligente Sachen gefragt haben, um so ein bisschen da so ein Gespräch zu erzeugen, so eine Gastpublikumsdynamik zu erzeugen. Und in einer Folge, das war ein Hans Meiser Live-Ding.
Geil.
Und ich saß in der ersten Reihe und Hans Meiser stand so die meiste Zeit vor mir und ich habe die ganze Zeit überlegt, wenn ich jetzt aufstehe und dem in den Hintern trete, dann lande ich bei TV Total, das wäre cool. Aber
das
ich
wäre passiert.
Gemacht.
Schade.
Ja, aber was
Hans Meiser auch aus heutiger Sicht, den kennt keiner mehr.
Ja, stimmt.
Das ist echt unsere Generation. Das ist so wie Arabella Kiesbauer.
Aber was hat das jetzt mit DJ Bobo zu tun? Da war DJ Bobos Ex-Frau zu Gast und ich war schockverliebt. Ich saß da in der ersten Reihe und ich habe gedacht ja und keine Ahnung, ich habe dann irgendwie irgendwas gesagt, was so quasi ihr so in die Karten gespielt hat oder sie so gelobt und dann habe ich immer versucht, so Augenkontakt aufzunehmen, so erste Reihe, ne, war so hin und her gerissen zwischen ihren Augen und Hans Meisers Hintern, so es war großartig, ja.
So, in diesem Sinne, das war jetzt die perfekte Brücke, das war wirklich die perfekte Brücke für eine Was-wäre-wenn-Frage, die ich für heute vorbereitet habe. Fabian, könntest du mal kurz die Bühne verlassen?
Okay, warte.
Bist du raus? Wir haben so lange nicht mehr gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, ob der es mitkriegt. Okay, aber ich kann es ja mit... Okay, er ist raus. Okay, warte. Alles klar, Leute. Also, die Frage ist natürlich, was wäre, wenn dir eine wohlhabende Person oder halt die Ex-Frau von DJ Bobo das unmoralische Angebot machen würde, für 1 Million Euro mit dir zu schlafen? Würdest du es tun? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was wäre, wenn du eine Sache an dir ändern könntest? Welche wäre das? Und die dritte Frage wäre, was wäre, wenn du dir aussuchen könntest, unsichtbar zu sein oder Gedanken lesen zu können, was würdest du nehmen? In diesem Sinne, Fabian, zurück. Ich bin gespannt, was ihr nehmen werdet, Leute.
Ja, ich bin auch gespannt, was ihr nehmen werdet. Ich hoffe, Daniel hat nicht wieder dreckige Einflussnahme hier versucht. Und
ich hatte heute mal wieder so einen ungeplanten Moment der Genialität. Und das ist dann, wenn es kommt, dann kommt's, ne? Man kann es ja nicht immer beeinflussen.
Okay.
Na gut, also das tatsächlich war das eine erst nicht so mein Favorit, aber da du mir jetzt quasi hier die Steilvorlage geliefert hast, muss ich das bringen.
Jetzt bin ich umso gespannter, was da wohl bei rausgekommen ist.
Freedom, sag ich dazu.
Freedom. Jetzt wir sind ja quasi unter uns, jetzt erzähl mal, was dieses Lied war, was dich da so umtreibt.
Ah. Okay, also es gibt diesen Musiker, der sich als Nilpferd verkleidet, namens Dicker, und der hat mit Vincent Weiss ein Lied gemacht, das heißt Boom Shakalaka, da geht es um Zähneputzen. Ich habe das aus beruflichen Gründen vorbereitet, mir irgendwie immer wieder reingezogen, weil ist jetzt egal, aber Fakt ist auf jeden Fall, das habe ich mir jetzt die ganze Zeit so lange angehört, bis ich es geliebt habe.
Okay, ja, das ist, ich werde es mir gleich anhören, das wissen wir alle, dass ich das tun werde.
Deine Zähne blitze blank.
Vielleicht würde ich beim Zähneputzen einfach nachher, oder vielleicht.
Mach das mal. Ja. Swish, swash. Ja, splish, splash, sagt er, glaube ich. So
ich habe auf jeden Fall auch einen Track der Woche, aber ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der heißt. Den habe ich gestern in unsere Gruppe gepostet.
Gibt's, wieso hat DJ Bobo ein neues Album oder was?
Ich hatte tatsächlich mal ein DJ Bobo-Album, das darf man auch keinem erzählen. Das ist echt so eine Frechheit.
Nee, hast jetzt auch niemandem erzählt.
Nee, ihr habt das alle vergessen. Also mein erstes Musikalbum war David Hasselhoff. Ich hatte ein DJ Bobo-Album. Das ergibt schon ein nicht sehr schmeichelhaftes Gesamtbild hier, muss ich sagen. Ne?
Ja, es erklärt zumindest einiges, sagen wir mal so.
Ja. Ey, ist dir eigentlich klar, dass es ungefähr noch 3 Wochen dauert, bis wir das nächste Mal auf der Bühne stehen?
Nein, aber es wird mir täglich bewusster.
Ich habe richtig Bock und ich freue mich auf jeden von euch, der irgendwie teilnimmt. Es sind noch Karten da. Es ist, wie gesagt, so ein kleines, verschlafenes Provinztheater in einem Dorf in unserer Heimatregion, unweit meines Heimatdorfes. Also da seht ihr so richtig, wo meine Wurzeln sind. Das ist wirklich der Arsch der Welt, aber es ist schön da. Und ja, wir würden
das
uns
ist,
freuen.
Wenn ihr, das ist direkt neben Fabians Statue links. Müsst ihr einmal im Kreise vorbeifahren, zweimal rechts. Nein, war nur Spaß. Leute, wenn ihr den schönen Sommer ausklingen lassen wollt, an so einem Spätsommerabend ein bisschen Grusel spüren möchtet, dann kommt doch gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen.
Ja, würden wir. Es wird 2 Fälle geben, 2x60 Minuten und danach die Möglichkeit, gemeinsam noch was zu trinken und ein bisschen ins Gespräch zu kommen. Das möchten wir bei allen Veranstaltungen tatsächlich gewährleisten. Das wird auch in Hamburg so sein, 2.11. Das wird auch bei der Krombacher Brauerei so sein, 13.11. zu unserem 3-jährigen Podcast-Geburtstag. Ich habe die Woche noch versucht, was in Berlin anzuleiern. Das wird allerdings wahrscheinlich erst im nächsten Jahr was werden. Wir machen so eine kleine Winterpause nach unserem Podcast-Geburtstag und ich liebäugle noch mit dem Gedanken, im Januar vielleicht auch meinen Geburtstag im Rahmen eines Live-Abends zu feiern hier in Köln. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik, schauen wir mal. Aber das würde ich eigentlich ganz charmant finden, so zum Geburtstag so einen kleinen Auftritt zu haben und das irgendwie zu verbinden, weil ja,
das wäre cool.
Das einfach mit netten Menschen verbringen dann.
Ja.
Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitspekulieren mal wieder, Daniel. Das, ja, ich bin jetzt sehr viel offener für die Möglichkeit, dass er es vielleicht doch suizidtechnisch hinter sich gebracht hat und dass er diese Roloff-Geschichte am Laufen gehalten hat, um eben ja, sein Bild aufrechtzuerhalten im Nachhinein.
Ich bin froh, dass ich diesen Beitrag leisten konnte.
Ja, erneut der Aufruf an die Community, erzählt uns bitte, was ihr denkt.
Genau. Also Leute, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Ciao.